Gut, Herr Jesus Christus, dass wir dich haben und dass wir auf dich angewiesen sind, im Hören und im Sehen deiner herrlichen Wahrheit, in deinem Wort und durch dein Wort. Danke, Herr, dass es nicht am natürlichen Verstand geknüpft ist, sondern dass du es offenbaren musst und offenbaren willst und es auch tust. So bitte ich dich, Herr, auch wenn wir heute wieder dein Wort aufschlagen, lass uns die Dinge sehen, wie du sie sehen willst und sie uns zeigst, lass sie uns so verstehen, wie du sie uns lehrst, dass wir sie verstehen. Herr, ich danke dir, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du in unserer Schwachheit mächtig bist und durch unsere Schwachheit, Herr, wirkst und das alles gebrauchen kannst. Um deinen guten Segen will ich für die Bibelstunde bitten. Danken möchte ich dir für jeden, der wirklich treu herkommt und über die Zeit, Herr, über das Studium des Petrusbriefs. Herr, ich danke dir für all die herrlichen Wahrheiten, die wir darin schon gefunden haben, sehen durften. Lass heute Abend das auch dazu beitragen, dass ja, wir auch in dieser Wahrheit, wie wir umgehen sollen mit Obrigkeit und menschlichen Einrichtungen, dass wir ja, darin fest werden, klar werden und vor allem mündig werden. Ich danke dir für alles Gute und dass wir auch heute mit dir rechnen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir sind im ersten Petrusbrief, in Kapitel 2, Verse 10 bis 17 behandeln wir mit dem Thema Unterordnung unter menschliche Einrichtungen, unter Könige. Und sind jetzt noch einige Bibelstunden dann drin und ich habe versucht, euch aufzuzeigen, was es bedeutet, sie zu ehren und in welcher Haltung man damit umgeht. Ich habe versucht, euch anhand von Beispielen von wie Paulus oder wie Daniel euch diese Dinge aufzuzeigen. Und eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen und möchte ich auch dieses Thema zumindest in dieser Reihe jetzt abschließen. Ich möchte euch noch einen Exkurs mit euch heute machen. Und zwar würde ich gerne mit euch in den Titusbrief gehen. Also ich lese bewusst jetzt heute nicht den Petrusbrief. Nach der letzten Bibelstunde habe ich den Petrusbrief gelesen, dann sind wir in Daniel. Und dann kam jemand zu mir und sagte, wir waren heute nicht im Petrusbrief. Stimmt, wir waren in Daniel. Und ich will das an dieser Stelle einfach nochmal, nicht böse und ich bin auch niemandem böse, aber einfach das nochmal wiederholen zur Erinnerung. Mir scheint, auch das muss ich wiederholen. Ich habe zwei Prinzipien in meinem Lehrdienst. Das erste ist, das ist der Sonntagsgottesdienst. Da versuche ich anhand des Markus-Evangeliums eine Auslegungspredigt zu halten. Das heißt, ich versuche innerhalb eines Sonntags einen Abschnitt zu behandeln. Ich hoffe, ihr merkt das vielleicht. Wenn da zu viel Inhalt ist, dann dauert es vielleicht ein, zwei Sonntage, aber nicht mehr. Und dann sind wir meistens mit diesem Abschnitt durch und dann kommen wir zum nächsten. Und das ist so, das mache ich auslegend. Also das ist eine Auslegungspredigt. Die Bibelstunden haben einen anderen Charakter. Und da nutze ich den Brief zum Beispiel von Petrus und ich gehe anhand vom Brief durch. Und so wie der Brief uns biblische Themen gibt, so behandle ich sie. Das heißt, da ist der Brief selbst ein Leitfaden für biblische Wahrheiten. Und unter anderem kommt eben zum Beispiel Umgang mit der Obrigkeit und dann versuche ich natürlich nicht zu lange, aber einfach die Theologie dazu erarbeiten. Und dann ist natürlich, da sind wir mal dann in anderen Büchern, in anderen Teilen der Bibel und versuchen uns ein gesamtes Bild dazu erarbeiten, nur zum Verständnis. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen und könnt auch den Unterschied merken bis jetzt, was ich wie mache, sowohl sonntags wie gesagt in der Bibelstunde. Und das ist für mich beides eine herrliche Angelegenheit. Sowohl auslegend im Gottesdienst das Markus-Evangelium zu predigen, wie das Erarbeiten biblischer Theologie durch den Petrusbrief. So, wir sind vom Petrusbrief in der biblischen Theologie Umgang mit Obrigkeit. Und zwar, es geht um Folgendes. Nicht einfach hier eine Unterweisung, wie gehen wir hier mit der Regierung um, sodass wir da eine Klarheit haben, sondern hier haben wir immer vor Augen, wir sind Priester, ein Priestersvolk in dieser Welt. Mit der Funktion, das Evangelium zu verkündigen durch Wort und durch Werk. Und das ist der Fokus. Und eben in der Art und Weise, wie wir auch mit der Obrigkeit umgehen, verkündigen wir das Evangelium oder wir machen es zunichte. In diesen beiden Richtungen. Und damit wir es mehr verkündigen als zunichte machen, lass uns heute einfach noch eine Stelle anschauen. Diese Stelle, die ich mit euch betrachten möchte, steht in Titus, Kapitel 3. Von daher möchte ich heute direkt Titus lesen. Und dann ab der nächsten Bibelstunde, und zwar nach den Ferien, nächste Woche sind Ferien, da habe ich auch eine Woche Ferien, und danach machen wir weiter. Und dann steigern wir den Schwierigkeitsgrad. Und das wird dann von Mal zu Mal schwieriger. Dann gehen wir weiter in den Petrusbrief, versprochen. So, Titus Kapitel 3. Vor längerer Zeit habe ich diesen Abschnitt mir erarbeitet und habe auch darüber mal gepredigt. Ich glaube, es war sogar im Rahmen eines Predigtdienstes, und war der Text vorgegeben. Genauso, glaube ich, war das. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und gemerkt, oh, da gibt es einiges zu beachten und da gibt es auch einiges zu verstehen und zu lehren, was das Wort darüber sagt. Und so da kam ich damals überhaupt so intensiv mit diesem Thema in Kontakt und gemerkt, das Wort Gottes sagt echt einiges darüber. Und dann kam jetzt die Petrusstelle und dann kam das natürlich noch mit dazu. Ich möchte einfach den Text lesen und ihr werdet schnell merken, wo wir sind oder dass wir wieder in dieser Thematik sind. Titus Kapitel 3, Verse 1 bis 8 lese ich. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt, eine meiner Lieblingsstellen im Titusbrief, und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unserem Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diese Dinge fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ein herrlicher Abschnitt, oder? Einiges, das wir miteinander betrachten möchten. Ich möchte, wie gesagt, das hier nochmal so präzisieren, nochmal genau anschauen. Und ich denke, wenn wir das nochmal gemacht haben, spätestens dann sind wir alle mündig und wissen, wie wir bei der nächsten Begegnung mit dem Oberbürgermeister oder der Bundeskanzlerin oder der Bundespräsidenten, wie wir mit denen umgehen müssen. Ja? Damit wir die Stelle hier ganz kurz einordnen. Paulus hatte zwei ganz besondere Brüder und nicht Brüder, Söhne im Glauben, die er herangezogen hat, die er zugerüstet hat, die er zum Pastoraldienst ausgebildet hat und die er dann ausgesandt hat und in die Gemeinden und vor allem ja, die auf Missionsreisen und so weiter. Der erste war Timotheus, der zweite war Titus. Beide hat er sehr, sehr intensiv herangeführt und als er gegangen ist, hat er seinen Dienst ihnen übergeben und sie haben wiederum den Dienst weitergetan und wiederum an die anderen übergeben. Titus war einer so einer und Titus war ein Mann für schwierige Fälle. Das muss man einfach wissen. Wenn Timotheus es nicht hingekriegt hat, hat Paulus Titus hingeschickt. Wenn Timotheus Probleme in Korinth hatte oder in Ephesus, dann sagt er, okay, na gut, dann muss halt der Titus hin. Und Titus war schon hart. Und Paulus schickte Titus nach Griechenland, Kreta, und nicht um Urlaub zu machen. Ja, schaut mal in Kapitel 1. Ich zeige euch ganz kurz den Kontext, den Zusammenhang. Als Paulus Titus nach Kreta schickt, heißt es, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest. Also die Kreter waren kein einfaches Volk. Das sind wirklich keine einfachen Menschen. Ich will jetzt nicht rassistisch klingen oder so, aber Griechen sind nicht einfach. Die haben wirklich ein Temperament und haben einen Charakter. Und Paulus weiß das und schreibt sogar viel härtere Sachen über sie. Das lassen wir jetzt an dieser Stelle. auf jeden Fall, es ist keine einfache Gegend gewesen. Paulus schickt eben Titus nach Kreta, nach Griechenland, wie gesagt, nicht um Urlaub zu machen, sondern, und jetzt geht es darum, das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Die Gemeinden sind neu gegründet und jetzt muss Titus weiterarbeiten und in Ordnung bringen, was noch mangelt. Das ist jetzt für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, die jungen Gemeinden müssen jetzt eine Ausrichtung bekommen. Sie müssen Klarheit bekommen. Und das Erste, was Paulus ihm sagt, was er machen muss, Älteste einsetzen. Warum? Die Gemeinde muss fest sein, die muss stabil sein in der Lehre. Denn was danach kommt, ist dann, wie man mit falschen Lehrern, mit Irrlehren umgeht. So, das ist die größere Gefahr oder die größte Gefahr in der jungen Gemeinde, wenn sie gerade aufsprost und gerade einen Glauben findet in Jesus Christus, da kam sofort und der Teufel schläft nicht und da kommen Irrlehrer und die verkleiden sich als Kinder des Lichts und beginnen da was zu verändern, da was zu verändern, da was wegzunehmen, da etwas dazu zu tun und je nachdem aus welchem Hintergrund, ob hellenistisch oder heidnisch oder jüdisch, bringen sie Irrlehren in die Gemeinde hinein. Und da stand die Gemeinde sofort in der Gefahr. Und Paulus weiß darum und die jungen Brüder, eben Titus und Timotheus, mussten immer ganz klar in der Gemeinde hin und sie festigen, sie unterweisen, Älteste einsetzen, die befähigen, damit sie wiederum die Gemeinde schützen und vorwärts bringen. Und so, das ist gerade so ein Dienst, eine junge Gemeinde. Und darum ist der Brief so wichtig. Worauf kommt es an? Worauf kommt es wirklich an? Versteht ihr, was Paulus hier macht, ist eine junge Gemeinde, die Grundlagen sofort zu sagen, das ist am Anfang ganz, ganz wichtig für euch. Das ist jetzt nicht fortgeschritten, wenn man nach 30, 40 Jahren im Glauben steht und dann sagt, okay, was fehlt mir noch, was muss ich noch lernen, wo muss ich noch an Reife zugewinnen. Das ist etwas, was von Anfang an in der Gemeinde klar sein muss. Also bring in Ordnung, was noch mangelt. Und so erklärt er und beschreibt in dem Titus, was noch alles in Ordnung gebracht werden muss. Und das ist spannend nachzulesen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, du, lieber Timotheus, gesunde Lehre. Darauf kommt es an. Bring gesunde Lehre. Und zwar gesunde Lehre für die Gemeinde, damit die Gläubigen wissen, wie man als ein Christ in der Gemeinde lebt. Das mangelt in Kreta, wie geht man, wie lebt man in der Gemeinde. Und das genau das Gleiche wie der gesunde Lehre und wie lebt man als Christ in der Welt. Diese zwei Dinge musste Titus klar machen. Das ist wichtig gewesen. Wie lebe ich als Christ in der Gemeinde, unter den Gläubigen, mit den Gläubigen und wie lebe ich als Christ in der Welt mit den Ungläubigen. Und diese zwei Schwerpunkte finden wir in dem Titusbrief. Der Grund ist, und jetzt schaut mal mit mir Kapitel 2, ganz kurz nur, wirklich ganz kurz. Kapitel 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Also das ist eine gesunde Lehre, eine gute Lehre, die notwendig für die Gemeinde ist. Damit man körperlich wächst, braucht man gesundes Essen, richtig? Bei Daniel war das was? Gemüse. Damit man vorwärts kommt und körperlich fit ist, und so braucht man gute Nahrung. Und genau das Gleiche schreibt Paulus und sagt er in Bezug auf geistliche Nahrung. Darum redet er immer von gesunden Lehre. Es gibt auch ungesunde Lehre. Aber sie bringt den Menschen nicht vorwärts, sie stärkt ihn nicht im Glauben, sie macht ihn nicht mündig, die macht ihn nicht gesund, sie macht ihn ungesund. Und jetzt redet und sagt, du bring gesunde Lehre. Warum? Und jetzt schaut mal, ich möchte euch nur vorlesen, in Kapitel 2, vielleicht Vers 4, ab Vers 4 lesen. Nee, Moment, einfach verblättert. Doch ab Vers 4, damit die jungen Frauen unterweise, Männer müssen unterwiesen werden, alte Frauen müssen unterwiesen, junge Männer müssen, alle müssen unterwiesen werden. Und dann sagt er, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich zu unterordnen. Und jetzt, mir geht es jetzt nicht um dieses Thema, das kommt in dem Petrusbrief später, jetzt geht es um Folgendes. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde, das ist der Punkt. Diese gesunde Lehre braucht die Gemeinde, braucht der Gläubige, die junge Gemeinde. Warum? Das Ziel ist, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, damit das Evangelium nicht verlästert wird. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wird eben das Evangelium Schaden leiden oder eben nicht. Das ist der Hintergrund. Ihr könnt mir folgen, gell? Und darüber haben wir doch im Kontext von Petrusbrief so oft schon gesprochen. Das heißt, das, was wir haben, ist genau das Gleiche. Und so redet er über diese Art und Weise. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1. Jetzt sind wir vom Kontext an dieser Stelle. Schaut mal. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Er sagt, erinnere sie an eine junge Gemeinde, die er gerade gegründet hat, wo er den Titus wieder hinschickt. Sagt, erinnere sie. Warum schreibt er, erinnere sie? Weil sie das schon gehört haben, oder? Von wem? Von Paulus? Jetzt wisst ihr, warum ich das sage? Paulus hat ihnen das von Anfang an gelehrt. Er hat die Gemeinde gegründet und eine der ersten Lektionen war was? Wie gehe ich mit Obrigkeiten um? Er sagt, erinnere sie daran. Ich habe es ihnen schon gesagt, du erinnere sie nur daran. Übrigens andere Wahrheiten, wo wir als erstes nehmen würden, da sagt, das mangelt noch, das musst du jetzt nochmal machen. Aber das ist der Punkt, da musst du sie eigentlich nur noch erinnern. Aber es ist wichtig, das, was die Gemeinde nicht vergessen darf. Die Gemeinde darf nicht vergessen, man muss sich immer daran erinnern, welche Funktion haben wir in dieser Welt? Und diese Erinnerung ist notwendig, immer und immer wieder an diese Dinge sich zu erinnern, die Paulus jetzt uns jetzt hier schreibt. Drei Dinge, liebe Geschwister, drei Dinge, woran wir uns ständig erinnern müssen. Und ich werde euch die mit euch kurz durchgehen. Aber es sind wichtige drei Dinge. Drei Dinge, an die wir uns erinnern müssen. Erstens, unser Auftrag in dieser Welt, das ist erstens, dürfen wir nicht vergessen. Zweitens, unsere Vergangenheit und unsere Herkunft, dürfen wir nicht vergessen. Ich zeige euch, warum. Und drittens, die Kraft des Evangeliums, dass allein nur das Evangelium retten kann. Diese drei Dinge, sagt Paulus, bitte erinnere sie. Überleg, welcher Auftrag, erinnere sie, warum sind wir in der Welt? Erinnere sie, dass sie genauso da drin waren in der Welt und erinnere sie, was allein sie aus dieser Welt rausgeholt hat. Das ist die Ausrichtung, die wir brauchen. Das ist was gesunde Lehre ist. Wie gehen wir in dieser Welt um? Was ist unser Auftrag? Was müssen wir tun? Wie können wir diese Welt retten? Und ich verrate euch schon mal, nichts Neues, kein soziales Engagement, kein politisches Engagement, sondern allein das Evangelium. Und Paulus sagt, erinnere sie. Lest mal mit mir Vers 8, bevor wir die drei Punkte genau anschauen, schaut mir Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diese Dinge fest bestehst. Das heißt, ich will, dass du hier keine Abstriche machst, okay? Bei all Diskussionen, wo dann kommen, ja, aber, und sind wir nicht verpflichtet, und sag, nein, steh dazu, besteh darauf, steh fest, lass dich da nicht davon abbringen. Er beginnt, das Wort ist gewiss, es ist so wahrlich, wahrlich, dass Jesus ausspricht, es ist absolut klar. Da gibt es keinen Diskussionsgegenstand, da gibt es keine Alternativen, keine Auslegungsfragen. Es ist klar. Und ich will, dass du darauf bestehst. Warum? Schaut mal, warum? Damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, das heißt die Gläubigen, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Warum? Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist unser Auftrag in der Welt. Es muss nützlich für die Menschen sein. Das heißt, was wollen wir? Dass die Menschen gerettet werden, oder? Oder wollen wir das nicht? Doch. Dass Menschen gerettet werden. Und was ist nützlich? Wie können wir Menschen retten? Wisst ihr, warum ich das so darauf rumreite schon die ganze Zeit? Denke, ja, ist okay. Warum ist dem so wichtig? Ich habe ein Studium absolviert und während diesem Studium war das ständig das Thema. Und ich weiß nicht, wie oft das ein Diskussionsgegenstand immer wieder war. Was ist unser Auftrag eigentlich? Das ist eine Missionshochschule gewesen, das heißt, es ging um Mission und Evangelisation und was das ist, der Schwerpunkt und all diese Dinge. Und ich habe mir ums andere Mal nicht nur mit den Dozenten und auch den Studenten echt gute Diskussionen geführt. Und ich dachte, was ist der Auftrag der Gemeinde? Was ist mein und dein Auftrag? Und die Spannung war, wie bringen wir Menschen zum Glauben? Wie können Menschen gerettet werden? Und als die Kirche aufwachte und merkte, oh, wir haben ja einen Missionsauftrag, dann begann eine große Evangelisationswelle. Ihr kennt wahrscheinlich den großen Namen, Billy Graham, ja. Habe ich noch sogar als junger Kerl bei den Pro-Christ-Veranstaltungen erlebt. Ja, eine große Evangelisationsbewegung entstand und ausgehend von diesem sind ja viele Anstrengungen gemacht worden. Und man hat so den Anspruch oder den Wunsch gehabt, die Welt durch das Evangelium zu verändern. Wir müssen das Evangelium in die Welt hineinbringen, die Menschen würden zum Glauben kommen und dann wird sich die Welt verändern zum Besseren. Und man hat viel investiert und viel getan, Kongresse und ganze Evangelisationsdominationen wurden zusammengetan, evangelische und katholische, alles, hauptsächlich die Welt zu retten durch das Evangelium. Eigentlich klingt es gar nicht schlecht, nur überhaupt, das ist ja anmaßend vielleicht, wenn ich das sage, aber überhaupt nicht das, die Aufgabe des Evangeliums. Denn irgendwann hat man gemerkt, egal wie viel Evangelium man in die Welt bringt, der Welt geht es immer schlechter. Die Welt geht zugrunde, es gibt immer noch Kriege, die Menschen hassen sich, sind einander verhasst, lieblos, leben ihren Begierden hinterher, das hat einen anderen Mantel, aber letztendlich ändert sich nichts. Also hat man gemerkt, oh, das Evangelium hat nicht die Kraft, die Welt zu verändern. Man hat versucht, durch das Evangelium die Welt zu verändern. Wisst ihr, das ist Missbrauch des Evangeliums. Man versucht mit dem Evangelium etwas zu tun, wozu es überhaupt nicht gegeben ist. Das Evangelium ist nicht gegeben, um die Welt zu verändern. Ist nicht gegeben. Also hat man gemerkt, oh, die Welt wird durch das Evangelium nicht besser. Also hat man, was hat man gemacht? Und das ist jetzt die neueste Bewegung. Und darum bin ich so sensibel und will euch mündig machen, denn das wird mehr und mehr kommen. Die neueste Bewegung ist, okay, man hat sogar die Worte verändert. Jetzt sagt man, man kann die Welt nicht verändern, man muss also das Evangelium verändern. Am Anfang hat man durch das Evangelium versucht, die Welt zu verändern. Und jetzt sagt man, okay, jetzt müssen wir das Evangelium an die Welt anpassen. Wir müssen das Evangelium anpassen, das heißt an die Kultur anpassen, an die sozialen Begebenheiten anpassen. Das Ziel von ist nicht mehr das Evangelium zu verkündigen, sondern das Ziel ist es, durch soziales und politisches Engagement die Welt zu verändern, die Welt besser zu machen. Das ist eine ganz starke Bewegung. Das erste ist ein Missbrauch des Evangeliums, das zweite ist ein Verkauf des Evangeliums. Man sagt, okay, in Russland braucht man ein anderes Evangelium, in China braucht man ein anderes, in Deutschland sowieso ein anderes und in Afrika nochmal ein anderes. Das Wort Sohn in Afrika müssen wir anders deuten als das Sohn in Russland vielleicht. Und dann fängt man an, das Evangelium rumzudoktern und es anzupassen, damit der Mensch es so einfach wie möglich annehmen kann. Er muss sich nicht groß verändern. Er kann so bleiben, wie er ist, in seiner Kultur, in seinem Denken, in seinem Leben. Wer sind wir, dass wir seine Kultur verändern? Es ist wirklich so. Ihr guckt mich an, gerade als von was redet. Ja. Und vielleicht hat ihr, das sind Begriffe, authentisches Leben, Transformation, transformieren, verändern, von all das ist Gedankengut von einer ganz neuen Bewegung. Und der Auftrag der Gemeinde ist dann, man predigt nicht mehr, man evangelisiert nicht mehr, man sagt nicht mehr das Wort, sondern man geht auf die Arbeit und versucht, ein guter Mensch zu sein. Und dann verändert man so den Mitarbeiter und er wird auch zu einem guten Mensch. Und dann auf einmal ist die Firma schon ein bisschen guter geworden. Das ist das Verständnis. Gemeinde ist da, wo du bist. Ich höre jetzt an diesem Punkt auf, dann bin ich wieder in meinem Studium und meinen Diskussionen. Man will mich da nicht so arg eifern. Aber darum ist dieser Text für mich so entscheidend, weil er uns ganz klar sagt, welchen Auftrag haben wir, was dürfen wir nicht vergessen. Erstens, also, was dürfen wir nicht vergessen? Schaut mal, interessant, drei Dinge, gell? Drei ist eine schöne Zahl, ich liebe Zahlen, also nur bis 12 in der Bibel. Und dann nur noch die Hochzahl. Auf jeden Fall, ich glaube daran, dass der Herr in der Dreieinigkeit, es nicht ohne Grund ist, dass die Zahlen in der Bibel eine Rolle spielen. Aber ist okay. Das sind drei Dinge, an die wir uns erinnern und jeweils 7 Punkte. Okay, wenn ich jetzt vorlese, hoffe ich, ihr werdet es gleich mitzählen und werdet es merken. 3 mal 7 ist, was wir jetzt haben. Eine Menge, was wir merken müssen, gell? Eine Menge, was wir nicht vergessen sollen. 3 mal 7, aber zumindest können wir dann prüfen, habe ich alles behalten. Wenn wir bei 6 sind, 1 fehlt. Jetzt erstens. Also, Was müssen wir gegenüber der Welt nicht vergessen? Unsere Verhaltensweise gegenüber der Welt. 7 Tugenden werden uns gezeigt. Wie müssen wir uns gegenüber der Welt verhalten? 7 Tugenden. Ihr könnt mit mir zählen und prüfen, ob sich so verhielte. Ich lese. Erinnere sie staatlichen Gewaltenmächten, also das sind wir wieder im Petrusbrief, und jetzt untertan zu sein. Erstens. Zweitens. Gehorsam zu leisten. Drittens. Zu jedem guten Werk bereit zu sein. Viertens. Niemanden zu lästern. Fünftens. Nicht streitig zu sein. Sechstens. Milde zu sein. Siebtens. An allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Seht ihr das? 7 Dinge. Warum 7? Weil ich glaube, komplett. Das ist, was wir gegenüber der Welt und wie wir gegenüber dieser Welt uns richtig verhalten sollen. Paulus zählt uns 7 Dinge. Es gibt noch natürlich andere Dinge, die wir auch tun können oder nicht tun sollen, aber er nennt uns 7, weil er damit uns etwas zeigt. Das ist ein gutes, ganzheitliches, tugendhaftes Verhalten in der Welt. Das ist nützlich, damit Menschen zum Glauben kommen. Das muss sein, damit die Menschen zum Glauben kommen können. Das ist ein priesterlicher Dienst, den wir tun können. 7 Dinge. Ganz kurz nur betrachten. Untertan sein, das heißt sich unterordnen. Haben wir von Petrus gelernt. Untertan sein. Gehorsam zu leisten. Es ist immer einfach, das Gegenteil anzuschauen. Nicht rebellieren. Nochmal, wer schreibt hier? Paulus. Ging es ihm besser als Petrus? Definitiv nicht. Das heißt, die Situation hat sich nicht viel verändert. Es ist immer noch der gleiche Kaiser, immer noch der gleiche Nero oder je nachdem, irgendein Kaiser am Werk, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Nero. Das hat sich nichts dahin geändert. Paulus schreibt, in allem untertan. Untertan sein, Gehorsam zu leisten. Nicht schlecht, gell? Das ist keine Rebellion. Weiter. Zu jedem guten Werk bereit zu sein. Zu jedem guten Werk. Was gut und nützlich ist. Dazu eine Bereitschaft zu haben, sich da zu engagieren und etwas Gutes zu tun. Darf ich so sagen, und wenn es heißt, dann heißt mit der Schule dann Müll aufzusammeln, dann gehen wir. Und auch selbst wenn die Welt zugrunde geht und bald verbrennt, dann räumen wir auch diese Straße auf. Bis in die Kleinigkeiten. Wir gucken, dass wir in den guten Werken das Evangelium bezeugen. In der Art und Weise, wie wir was und wie wir Gutes tun. Niemanden zu lästern, das ist einer Punkt, den habe ich in der letzten Bibelstunde angesprochen. Niemanden zu lästern. Ich muss nicht das Lästern jetzt theologisch erarbeiten, oder? Jeder weiß, was es bedeutet. Hat es schon mal gemacht oder hat es schon mal erlebt. Ja. So, niemanden, wenig zu lästern, niemanden zu lästern. Ist die Rede von Obrigkeit, oder? Mächten, sie nicht zu lästern. Erinnert euch an Daniel, erinnert euch an Michael, den Engel. Wagte nicht ein lästerliches Wort gegenüber dem Teufel zu sagen. Das ist niemandem zu lästern. Das gehört sich für einen Christ nicht. Gehört sich nicht. Passt nicht zu seiner Kleidung. Nächstes. Milde zu sein. Schaut mal, milde zu sein. Was ist milde? Nicht hart, gell? Nicht unbarmherzig, so zack, nee, versagt, Blödsinn gemacht, keine zweite Chance. Nie wieder. Milde. Weich gegenüber denen. Und jetzt guck mal, an allen Menschen ein bisschen Sanftmut zu erweisen, an ein paar Menschen ein bisschen Sanftmut, nein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Das heißt, wir machen keinen Unterschied zwischen guten und schlechten. Zwischen guten Politikern und schlechten Politikern. Zwischen guten Regenten und schlechten Regenten machen wir keinen Unterschied. An allen Menschen Sanftmut zu erweisen. Okay? Ganz kurz, ich werde nicht zu arg jetzt in diese einzelnen Punkte hineingehen, aber das sind 7 Tugenden. Das heißt, eigentlich müssen wir sie uns auswendig lernen, oder? Und dann versuchen aufzusagen. Und wenn wir merken, mitzählen, und wir merken, wir sind bei 4 angekommen, da haben wir ein paar vergessen. Da müssen wir nochmal nachlesen, nochmal lernen. Diese Dinge, Deswegen sage ich, erinnere sie, ständig erinnere sie. Es wäre eigentlich gut, wenn wir so ab und zu uns mal gegenseitig abfragen würden. Wie war das? Welche sieben Tugenden? Vielleicht schreiben wir einen Test am Ende. Ich glaube, das Leben ist ein Test genug, gell? Das ist schonungslos. Kann es uns eine Note ausstellen. Da muss kein Lehrer dahinter sein. Okay, also. Das sind diese sieben Dinge, die wir gegenüber, wie wir uns gegenüber der Welt verhalten sollen. Ich lese nichts von und verändert sie, kämpft gegen sie, protestiert gegen sie, revolutioniert sie, transformiert sie, sozialisiert sie. Ich lese nicht, engagiert euch darin. Ich lese nichts von politischem Engagement, von neuen Programmen und Punkten. Ich lese nichts davon. Kein Auftrag der Gemeinde, sich in irgendeiner Weise politisch da und sozial zu engagieren, um die Welt zu verbessern. In jedem guten Werk bereit zu sein. Ja, natürlich, Gutes tun, selbstverständlich. Aber kein Streben. Es ist im Gegenteil, das, worum wir uns bemühen sollen, ist ein durch den Heiligen Geist inspiriertes, geleitetes, in Kraft gegebenes Leben, das das Evangelium bezeugt. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Also Paulus sagt, bitte diese Dinge nicht vergessen. An zwei Stellen möchte ich euch ganz kurz erinnern, ihr wisst mit Sicherheit Bescheid. Epheser Kapitel 6 heißt es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen uns nicht mit Menschen auseinandersetzen. Wir müssen begreifen, dass dahinter Prinzipien und Mechanismen sind. Und zwar geistliche Prinzipien. Gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Da steht nicht weniger eine dämonische Welt, eine teuflische Welt, die Menschen instrumentalisiert, oder? Wenn man das begreift, jetzt, wie willst du diesen Kampf kämpfen? Wie? Welche Hoffnung hast du zu gewinnen? Schlag mit mir ganz kurz 2. Korinther Kapitel 10 auf. 2. Korinther Kapitel 10. Das ist nämlich der Punkt. Darf ich euch ein Beispiel geben? Eine Zeit lang war ein bestimmter gesellschaftlicher, sportlicher Verein in der Kritik. Korruption ohne Ende. Menschen haben sich da in ihren Begierden ausgelebt und Milliarden und Millionen hinter Steuerhinterziehungen hintergangen, sich bereichert und so weiter. Bis irgendwann mal die Köpfe dann gerollt sind. Und die gehen mussten, mit Klage und was weiß ich. Und dann dachte man, jetzt wird es besser. Da kam der Neue an die Macht und sagt, wir machen das, ich verspreche euch, ich gehe der Sache nach und wir werden das alles hinkriegen. Es dauerte keine paar Monate, die gleichen Vorwürfe, die gleichen Korruptions... Der Kopf rollt und dann kommt der Nächste und dann wird es besser. Wird es besser? Das Problem sind nicht die Menschen. Das Problem ist ein anderes und wir werden es gleich sehen. Darum sagt Paulus, jetzt schon 2. Korinther, Kapitel 10, gell, habe ich euch gesagt. Ich lese ab Vers 1. Ich selbst, aber Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, da haben wir diese Milde Christi, die Sanftmut und die Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin, ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten. Also er sagt, ich hoffe, ich komme nicht mit der gleichen Laune, wie ich gerade bin. Denn wenn ich in der gleichen Stimmung komme, wäre es nicht gut für euch. Dann sagt er Folgendes. Die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. Ah, sie sagen, oh, Paulus ist fleischlich, er geht nur um seinen Ruhm, es geht nur um unser Geld, es geht nur um seine Anerkennung, es geht nur um unsere Frauen. All das haben sie ihm vorgeworfen. Sie wandeln nach dem Fleisch. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt, obwohl wir im Körper hier leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zu Zerstörungen von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, indem wir jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und dann heißt es, das heißt, was Paulus sagt, Wir kämpfen. Wir leben zwar im Fleisch hier, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Unsere Methoden und Mittel sind nicht wie die Menschen. Wir kämpfen nicht so, nicht fleischlich. Wisst ihr, was fleischlich ist? 1. Korinther Kapitel 3. Schreibt an Gläubige, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch zu Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, ihr könnt es noch nicht vertragen, ich sage, es ist noch nicht so weit. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, das ist schade, damals konntet ihr es nicht, mittlerweile auch immer noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und jetzt, was ist das Kennzeichen, was ist fleischlich? Dann sagt er, denn wo Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr da nicht menschlich? Wisst ihr, was das ist? Ich bin für den, ich bin für den. Ich mag den mehr, ich mag den mehr. Parteiungen, Spaltungen, Streit, das ist fleischlich gesinnt sein. Und Paulus sagt, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, nicht mit diesen Mitteln, in Parteiungen und Spaltungen und uns auf die Seite stellen, uns auf die Seite stellen. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf, indem wir all diese Gedankengebäude und all die Überlegungen, wir nehmen es gefangen und wir bringen das unter den Gehorsam Christi. Wir bringen es zu Jesus Füßen und das ist der Kampf, den wir kämpfen. Wir kämpfen in und mit und durch Christus und nicht in aller Sanftmut und Milde. So, zurück zu Titus. Das ist die Art und Weise, wie wir diesen Kampf kämpfen. Ich hoffe, das ist klar, dass an dieser Stelle sich eben die daraus Konsequenz ergibt, dass man das Engagement, das die Gemeinde in der Welt hat, eben prüfen muss und sagen, wie geht das? Eine Sache muss ich noch kurz erwähnen. Ich habe das einem Bruder versprochen. Ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit, um ganz kurz darauf zu sprechen. Oft wird dann ein Argument gebracht, ja, was ist aber mit so Stellen wie Jeremia, darüber haben wir gesprochen, Suche der Stadt Bestes und so weiter. Und damit wird ja auch politisches Engagement oft begründet. Es werden Stellen angeführt wie 1. Timotheus 2 und solche Stellen. Und ich habe euch zu Titus geschickt, gell? Aber zum Glück ist der Timotheusbrief nicht weit entfernt. Ich würde ganz kurz das nochmal kurz ansprechen, weil ich diesem Bruder versprochen habe, es zu tun und er wird es bestimmt hören. 1. Timotheus 2, Vers 1. Schaut mal, was unsere Aufgabe nochmal ist. Ich ermahne nun, ab Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne euch nun von allen Dingen, das Flehen, Gebete, Fürbitte und Danksagungen. Seht ihr das? Flehen, Gebete, Fürbitte und Danksagungen. Flehen und Gebete, was ist der Unterschied? Also es ist nicht nur ein Gebet sprechen, sondern es ist sogar ein Flehen, Ringen. Wirklich ein intensives Ringen, ein wirkliches Flehen. In Gebet und Fürbitte und Danksagung. Bei Fürbitte kriegen wir noch hin, gell? Bitte mach sie besser. Aber zu sagen, und ich danke dir für sie, jetzt schaut mal, für wen? Getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Um wen müssen wir flehen? Um wen müssen wir beten? Für wen müssen wir beten und für wen müssen wir Danke sagen? Für alle, die in Hoheit sind. Seht ihr das? Warum schreibt Paulus für alle Menschen? Weil man für Menschen, die gut sind, noch flehen wird. Für Menschen, die sozial gut sind oder die der Gesellschaft Gutes tun, den guten Beruf oder gutes Amt ausführen, für die wird man noch Fürbitte tun. Und die für uns immer die besten Steuern rausbekommen und die Förderungen und unser Wohl und unser Zufriedensein fördern, für sie danken wir auch. Aber die uns immer in die Tasche greifen, die unsere Dieselautos wegnehmen und die Die beschimpfen wir, für die beten wir nicht, die verfluchen wir. Paulus macht damit deutlich, sagt, für alle Menschen, die brauchen es noch mehr. Für sie müssen wir noch mehr flehen, weil da wird es deutlich. Das ist, was er meint, für alle. Was ist unser Auftrag? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Das ist der Auftrag. Für alle Könige und allen Hoheiten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit. Das heißt, damit wir unseren Glauben ausleben können, damit wir in Frieden ausleben können, damit wir uns treffen können. Genießt du das? Ich hoffe, das traue mich, die Frage zu stellen. Genießt du es, Herr, in die Bibelstunde zu kommen, ohne dass du Angst hast irgendwie? In Freiheit? Wem haben wir es zu verdanken? Ganz ehrlich. Wir wissen natürlich, wem es zu verdanken haben. Aber durch wen macht uns Gott das möglich? Durch unsere Regierung. Ist das gut? Bist du dankbar dafür? Oder ist es selbstverständlich? Es ist nicht selbstverständlich. Es gibt einen Grund dafür zu danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit unser Christsein leben können. Es ist nicht normal. Nicht selbstverständlich. Und bei all den Fehlern, ich mache hier keine Wahlprogramm. Das ist nicht mein Anliegen. Das gehört nicht in die Gemeinde. Das gehört wirklich nicht in die Gemeinde. Die Gemeinde sollte keine Wahlpropaganda unterstützen. Ich als Ältester dieser Gemeinde kämpfe ich dafür. Und wenn ich sowas begegne, werde ich dagegen angehen. Es gibt eine Gemeinde in den USA, die ist ungefähr 20.000 Mitglieder groß. Einfluss auf die ganze Welt. Natürlich, wo muss man Wahlprogramm machen? Dort. Und wisst ihr, was passiert? Mindestens alle 4 Jahre kommen die 2 Kandidaten zur Präsidentschaft für Amerika, also bald wieder. Und es gibt eine Podiumsdiskussion. Wo? In dieser Gemeinde. Das gehört nicht in die Gemeinde. Das ist nicht der Auftrag der Gemeinde. Wahl zu machen, für oder dagegen. Ich verstehe es nicht. So klar, so klar. Dann heißt es, und jetzt schaut mal, dies ist gut und angenehm, wie bei Titus, vor unserem Rettergott. Warum ist das wichtig? Weil Gott ein Rettergott ist. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Allen der Lieblingsstellen, die ich ungefähr seit 10 Jahren fast jeden Monat höre. Ja, in dem Thema der Erwählung, aber da steht doch, Gott will doch alle Menschen retten. Der Kontext, wisst ihr, um was geht? Welche alle Menschen sind damit gemeint? Gott will auch welche Menschen retten? Auch die Schlechten, auch die Bösen, auch die in Obrigkeit, auch die in Hoheit sind. Auch da will er Menschen retten. Hört da nicht für die zu beten, hört nicht bei eurem Nachbar stehen, sondern betet auch für sie. Gott ist ein Retter aller Menschen. Er rettet nicht nur die, sondern auch diese Verkehrten will er retten. Auch die will er erlösen. Das ist wichtig. Darum sagt Paulus, er ist ein Retter aller Menschen. Damit meint er nicht jeden buchstäblichen Einzelnen, sondern er sagt, hey, macht keinen Unterschied zwischen Jude und Heide, Frau, Mann, Arm, Reich, König, nicht König, Obrigkeit, nicht Obrigkeit, macht keinen Unterschied. Gott will alle Menschen retten. Das ist der Text. Und jetzt, um das zu belegen, sagt er, denn einer ist Gott. Es gibt keine 2 Gottheiten für Juden und Heiden. Es gibt auch 2 Gottheiten für normales Fußvolk und für die Könige. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle Menschen gab, das zum Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen. Alle Menschen, nicht nur Juden, auch die Nationen müssen gerettet werden. Auch Ernährung fleht für ihn. Nee, für den nicht. Für den nicht. Der hat unsere verfolgt, gell? Er hat sie umgebracht. Wer hat auch die Christen verfolgt und sie umgebracht? Kennt ihr den? Paulus, für den nicht beten. Und als es Gott wohlgefiel, ihm seinen Sohn zu offenbaren, kam er zur Erkenntnis. Ein Christenverfolger, ein Christenmörder. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Wisst ihr, was, wie Paulus sein Leben lang danach gelebt hat? Im Wissen, ich war ein Gemeindeverfolger und ein Gemeindetöter. Ich habe dafür gesorgt, dass Christen getötet worden sind. Könnt ihr euch vorstellen? Sein Leben lang mit dieser Schuld, mit diesem Verständnis zu leben. Das war ein wirklich Pfahl im Fleisch. Er auch, oder? Warum er und warum ein anderer Christenverfolger und Mörder nicht? Gott ist ein Rettergott, ein gnädiger Gott. Und er will, dass alle Menschen, die Schlimmsten auch, zur Umkehr kommen und die Vergebung der Sünden empfangen. Das will er. Das ist Gottes Wille. Das ist der Punkt. Jetzt schnell zum Titus noch zurück. Ich will heute das wirklich abschließen. Also, 7 Dinge haben wir gesehen, die wir tun. Das ist unser Kampf. Das ist wirklich ein geistlicher Kampf, diese 7 Tugenden in guten Werken zu erweisen. Das ist ein geistlicher Kampf. Jetzt schaut mal, Vers 3. Warum ist es wichtig, dass wir das jetzt verstehen? Ich lese es euch. Denn eins waren auch wir unverständig. Ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Was sollen wir nicht vergessen? Woran müssen wir uns erinnert werden? Erstens, 7 Tugenden gegenüber der Welt, Obrigkeit. Zweitens, was dürfen wir nicht vergessen? Vergesst nicht, dass ihr selbst genau so wart. Und jetzt 7 Dinge. Unverständig, ungehorsam, orientierungslos, beherrscht von den Begierden und Lüsten, ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. So habe ich die 7 Punkte gehört. Wiederum eine komplette Liste. Paulus erinnert sich, wie war das bei euch? Erinnert euch, wie wart ihr? Wart ihr anders als die? Ja klar, schon ein bisschen besser. Haben nicht so viel Blödsinn gemacht. Waren nicht so ungehorsam, waren nicht so unverständig, natürlich ein paar Dinge nicht gewusst, haben uns schon einigermaßen im Griff gehabt, haben nie gehasst. Was Paulus sagt, erinnert ihr euch, wie, als ihr noch in der Welt wart, wie würdet ihr euch beschreiben? Da bringt er eine Liste und zeigt, oh ja, stimmt, das sind wir. Gibt es einen Unterschied zu denen? Nicht. Und jetzt, warum sagt er das? Warum bringt er diese Liste? Er erinnert und sagt, was hat euch daraus geholfen? Was hat euch, als ihr in der Welt wart und genauso wart wie alle anderen Menschen auch, all die boshaften Menschen auch, was hat euch aus der Welt rausgeholt? Da kam jemand und hat sich politisch engagiert und das hat mir mein Licht, ist mir aufgegangen, für gute Sachen zu kämpfen, Armen zu helfen. Und dann merkte ich, das ist Sinn des Lebens und da bin ich Gott begegnet. Was hat uns aus dieser Finsternis, aus dieser Welt, in all diesen ganzen Verdorbenheit, ich glaube, das 7 Punkte, die Paulus hier nennt und sagt, ihr wart komplett verdorben. Ihr wart durch und durch verdorben. Die Welt ist gut durch und durch verdorben. Warum? Weil kein politisches und soziales Engagement die Menschen aus der Finsternis ins Licht bringen kann. Ich lese den letzten Punkt. Als aber die Güte und die Menschenliebe unsere Rettes Gottes erschien, rettet er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten. Die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Um ganz kurz wiederum 7 Dinge. Wie kamen wir aus der Finsternis ins Licht? Wie wurden wir aus dieser bösen Welt gerettet? Was war notwendig? 7 Dinge des Evangeliums, die uns zeigen, was braucht es alles. Könntet ihr mitzählen, was es braucht? Erstens, die Güte und die Menschenliebe unseres Gottes muss erscheinen. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Gottes erschien, nicht als wir uns auf den Weg machten und für die Gerechtigkeit einstanden und für die soziales Engagement, soziale Gerechtigkeit kämpften, dann kamen wir auf den Weg. Nein, als Gott erschien, als Christus erschien, als die Güte erschien und nicht die Härte, als die Güte erschien und nicht der Hass, als die Güte erschien und nicht die Brutalität oder als die Güte erschien. Das erste ist Güte. Und die Menschenliebe, gell? Menschenliebe, nicht Menschenhass, Menschenliebe. Unseres Rettes Gottes erschien. Rettet er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit getan hätten. Wie wurden wir gerettet? Haben wir dazu etwas tun können? Nichts, das ist ja nichts Neues für euch, gell? Aber Paulus sagt, erinnere Sie, wie wurden Sie gerettet? Oh, die Retterliebe Gottes musste erscheinen. Das ist das Erste. Ja, stimmt. Und haben wir dazu was beitragen können? Ja, nichts dazu beitragen können. Das ist das Evangelium. Oh, stimmt. Keine eigene Gerechtigkeit, kein Gerechtigkeitskampf. Unmöglich. Drittens, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das ist der Punkt. Barmherzig. Was ist Barmherzigkeit? Wer weiß es noch? Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit und dann sind wir schnell. Gnade ist, ich bekomme, was ich nicht verdient habe, richtig? Das ist Gnade, ein Geschenk. Ich habe keinen Anspruch drauf, ich kriege das Geschenk. Das ist Gnade. Und wenn ich Gnade weiß, dann weiß ich, was Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist was? Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Das ist Barmherzigkeit. Was würde ich, wenn ich die Liste lesen würde, nochmal vorlesen, die 7 Punkte der Verdorbenheit, was würde ich verdienen? Keine Milde, keine Menschenliebe, keine Güte, keine Rettung. Ich würde nichts verdienen. Stattdessen, was würde ich verdienen? Den Tod. Hass. Ewiges Gericht. Das ist, was ich verdienen würde. Und Barmherzigkeit ist, Gott gibt mir das nicht. Das ist Barmherzigkeit. Gott sagt, eigentlich rechtlich müsste ich dich richten, aber ich tue es nicht. Warum? Menschenliebe. Jetzt nochmal eine Frage. Ich will, dass uns das immer wieder klar ist, weil es wahrscheinlich bei mir so der Weg ist. Was für einen Auftrag haben wir als heiliges Priestertum in dieser Welt? Zu verkünden, richtig? Was haben wir zu verkündigen? Wir haben doch zu verkündigen die Barmherzigkeit. Und die Menschenliebe Gottes, oder? Oder nicht? Und wie können wir das verkündigen, wenn wir die Menschen hassen? Geht nicht, oder? Macht Sinn, oder? Ihr versteht, was ich meine. Ist unmöglich. Wie ist das möglich? Also, das Dritte ist die Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und in der Erneuerung des Heiligen Geistes. Wie kam eine Sinnesänderung? Wie kam eine Veränderung? Wie kam es dazu, dass Menschen, die einfach böse waren und einander gehasst haben und belogen und bestohlen und betrogen haben, wie kommt es dazu, dass sie es nicht mehr getan haben? Weil wir für die Gerechtigkeit gekämpft haben und dann haben sie es eingesehen? Nein, weil sie eine Wiedergeburt erlebt haben, weil sie eine Sinnesänderung erlebt haben. Der Geist Gottes kam und gab ihr ein neues Herz. Und weil sie ein neues Herz haben, merken sie, oh, das ist Sünde, das ist aber, was Gott gefällig ist. Und sie fingen an, ihr Leben in diese Richtung zu verändern, Stück für Stück, wie wir im Markus-Evangelium gelernt haben. Das ist der einzige Weg. Du kannst keine Menschen, das war nach dem Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Katastrophe, Zweiter Weltkrieg, Katastrophe. Und da denkt man, wie kann die Menschheit nur so dumm sein, gell? Wie kann sie noch so dumm sein, in so kurzen Abständen sich zweimal fast auszulöschen? So, die sind einfach dumm. Wir brauchen Aufklärung. Also, Schulbildung. Welches Fach darf nie fehlen? Geschichte. Wisst ihr, warum es immer wieder auf den Kanälen, in TV oder was weiß ich, wie immer wieder das läuft? Hitler ist präsent ständig. Auf alten Dokus. Warum? Die neue Generation darf es nicht vergessen, was vor kurzem, wirklich vor kurzem noch passiert ist. Das sind Menschen, die haben da noch alles noch erlebt, gell? Die sind noch nicht alle gestorben. Das heißt, eine Generation ist noch nicht mal ausgestorben. Und wo stehen wir? Oh, und dann dachte man, wir müssen Bildung, Aufklärung, also von der Schule, der Mensch muss klug werden, wenn er realistisch ist, wenn er wissenschaftlich ist, wenn er das alles nachdenken, prüfen, Geschichte kennt, wenn er das alles weiß, dann macht er nicht mehr die gleichen Fehler. Er wird das nicht wieder tun. Also müssen wir ihm immer die grausamen Bilder zeigen von den Tausenden und Millionen von Menschen, die erschossen, getötet, vergast sind. Wenn man das sieht, dann wird man es nie wieder tun. Richtig? Der Mensch guckt an und denkt, oh, was haben die Menschheit nur getan? Was haben die nur, wie konnten sie es noch tun? Drehen sich um und machen das Gleiche. Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber sie machen das, warum? Weil sie sind blind, sie sind verkauft unter die Sünde. Ihr Vater ist der Teufel, der Mörder von Anfang an. Kein Wunder, dass sie die Dinge tun, die er auch tut. Aufklärung bringt nichts. Nur eins kann Menschen retten, das ist das Evangelium. Menschen müssen eine Sinnesänderung erleben, sie müssen eine Wiedergeburt erleben, sie müssen ein neues Herz bekommen, sonst sind sie sich überlassen und dem Teufel überlassen. Und die werden das ihr tun, bis sie sich einander auslöschen. Kein politisches Engagement vermag, die Welt zu retten. Durch die Waschung der Wiedergeburt, das ist es, Wiedergeburt. Wiedergeburt muss stattfinden. Das ist die einzige Chance, den, nämlich den Geist Gottes, der uns diese Wiedergeburt schenkt, den hat Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns, genießt es, reichlich über uns ausgegossen. Deine Erfahrung? Etwas über uns ausgegossen. Ein bisschen über uns ausgegossen. Die Schrift sagt, reichlich. Das heißt, ob wir es Anspruch nehmen oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben den Zugang zu der reichlichen Kraft, die verändertes Leben schafft. Ihm gibt es reichlich diesen Geist. Er steht uns zur Verfügung. Er steht für die Welt zur Verfügung. Darum, den hat er in diese Welt darum gesandt, um diese Welt zu retten. Damit wir gerechtfertigt, Punkt 6, damit wir gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Jetzt. Wir bekommen nicht, was wir verdienen, sondern wir bekommen nicht, was wir verdienen. Wir bekommen kein Gericht, sondern wir bekommen, jetzt was kriegen wir? Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Erben. Anteil am ewigen Leben, an den Reichtümern Gottes in und durch Jesus Christus. Nicht schlecht, gell? Das sind die 7 Punkte. Das ist das Evangelium, dass das allein vermag, die Welt zu retten. Ich will es so formulieren. Der Auftrag der Gemeinde ist nicht, die Welt zu retten. Der Auftrag der Gemeinde ist, Menschen aus dieser Welt zu retten. Und das ist ein himmelhoher Unterschied. Der Auftrag der Gemeinde ist nicht, diese Welt zu revolutionieren, zu transformieren, sie zu verbessern, zu einem besseren Ort zu machen, einem sozialeren Ort zu machen, einen liebenswerteren Ort zu machen, einen gesünderen Ort zu machen, einen angenehmeren Ort zu machen, einen, wie heißt es, giftstoffarmeren Ort zu machen, damit wir besser atmen können. Und ihr wisst, was ich meine, gell? Liegt auf der Zunge, ich kann es nicht aussprechen. Ja, die ganze Umweltthematik. Was ist unser Engagement? Was ist das Engagement der Gemeinde? Wo investiert sie Zeit, wo investiert sie Geld, Kraft und Energie? Wisst ihr, wie viele Christen meinen, das ist der Punkt. Da können sie sich einbringen in der Welt. Wisst ihr, wie viele Christen denken, das ist unser Auftrag? Aber so davon zu reden, von Wiedergeburt und Erlösung und barmherzigen Gnade, will doch keiner hören. Die haben doch ganz andere Probleme. Nein, das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem. Wir haben Auftrag, einen Zeugen in dieser Welt zu bezeugen, ein Zeugnis von dem Rettergott, der Menschen aus dieser Welt rettet und später diese Welt richten wird. Und dann macht er alles neu. Nicht recycelt, neu. Nicht repariert, neu. Neu. Denn siehe, das Alte ist vergangen. Ich mache alles neu. Macht das Sinn, sich ins, das, was vergeht, sich zu investieren? Ganz ehrlich. Nicht viel. Nicht viel. Nach Jeremia, schaut zu, dass ihr hier überlebt. Habt ihr ein Dach über Kopf? Nein, macht euch ein Dach. Habt ihr was zu essen? Nein, pflanzt an. Habt ihr Nachkommen? Nein, zeugt welche. Aber das ist nur eine kurze Zeit, 70 Jahre, und dann geht es hier weg. Betet, betet. Ja. Das ist unser Auftrag. Damit will ich beenden, diesen Exkurs und dieses Thema vom 1. Petrus. Ich lese den Petrus jetzt am Ende und dann im nächsten Mal geht es ab Vers 18 bis Vers 25. Das ist unser nächster Abschnitt. Ich lese aber jetzt noch einmal und ich hoffe, dass einiges von dem Gesagten jetzt klar ist. 1. Petrus 2 ab Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, als Beisassen und Fremdlingen, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn willen. Er sei ein König als der Oberherrn oder in den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ich möchte beten. Und dich anflehen und wirklich beten und bitten, Herr, sowohl für uns nach dieser Gesinnung, dass wir in dieser siebenfachen Tugend in dieser Welt ein Zeugnis sein können. Herr, ich bitte dich an die Erinnerung durch deinen Geist, dass wir den Menschen gegenüber nicht hochmütig werden und unbarmherzig werden und hart werden, weil wir vergessen haben, dass wir nicht anders waren, dass wir genau selbst daherkommen und dass wir nicht vergessen, Herr, bitte ich dich, erinnere uns durch den Heiligen Geist, was uns daraus geholt hat, was vermochte, uns zu verändern, dass wir einen richtigen Kampf kämpfen, dass wir die richtigen Waffen gebrauchen. Herr, ich bitte dich und flehe für dich, vor dir für unsere Regierung, für all die Obrigkeit, für all die menschlichen Einrichtungen. Herr, die aufgrund dieser Verstocktheit und der Verblendtheit und der Menschlichkeit, Herr, die Wahrheit nicht erkennen, in Ungerechtigkeit und ihren Begierden leben. Herr, wir wollen für sie einstehen, Herr, und bitten, Herr, dass du sie leitest, dass du einsetzt und absetzt, wann, wen du willst, denn du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und Herr, wir wollen bitten, Herr, damit wir weiterhin in Deutschland, auch in Bettringen, auch an diesem Ort in Freiheit unseren Glauben leben können, keine Angst haben müssen, bezeugen und die Gelegenheit haben, ohne Konsequenzen des Todes, das zu verkündigen, es weiterzureden. Herr, noch haben wir diese Gelegenheit, noch ist Zeit, noch haben wir diese Freiheit. Ich danke dir dafür und bewahre es, solange es nur geht und solange es notwendig ist. In deinem Namen. Amen.